Hallo und willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute gehen wir unserem roten Planeten mal so richtig auf den Grund. Und zwar mit Dr. Christoph Groß. Erfahre, warum der Mars eigentlich gar nicht rot ist, was ein Dust Devil ist, welche Rohstoffe wir auch auf dem Mars gewinnen können, wie wir dort vielleicht auch Landwirtschaft betreiben können, welche Missionen dort gerade so unterwegs sind, wie die Auswertung davon läuft. Und warum für viele Forscher der Mars eigentlich gar nicht mehr so wirklich interessant ist. Und natürlich noch ganz viel mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ohne weitere Umschweife, Dr. Christoph Groß. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schöner. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Hi Christoph, sag mal, was macht denn für dich so die große Faszination Mars aus? Warum genau der rote Planet für dich?
Naja, das liegt daran, dass der einmal sozusagen unser nächster Nachbarplanet ist. Ne? Und ich fand das auch als Kind immer schon spannend, die Idee zu haben, dass man vielleicht als Mensch da mal hinfliegen könnte. Na, und was da oben rumliegt. Und ich habe mich immer für Steine und so interessiert. Ne? Und dann später, als ich dann Geologie studiert habe, kam dann irgendwann der Mars schon wieder in die Quere. Und da bin ich dann hängen geblieben irgendwie. Ja.
Ich meine, wenn man Geologie studiert, warum nicht die Steine auf einem anderen Planeten dann, ne?
Genau so ist es.
Ja, und auch gerade mit, du sagst es ja richtig, mit Menschen auf dem Mars ist jetzt zumindest in Planung, sagen wir mal so.
Ja, also in den letzten Jahren ist ja vor allem durch private Unternehmer sozusagen die das wieder in den Fokus gerückt, ne? Die Missionen, die ja momentan stattfinden um und auf dem Mars, werden ja auch immer aufwendiger und interessanter eben, weil die Daten, die diese Missionen zurückbringen, sind ja von der Qualität um Vielfaches besser als das, was wir früher hatten.
Mhm. No. Und das ist ja das, also so wie es ich immer verstanden habe, das, was ja mitgebracht wird, das ist ja dann quasi auswertbar oder wird ausgewertet in den nächsten Jahrzehnten dann immer. Also das, was die jetzt an Daten mitbringen, so Rover und Co. oder zurückschicken, davon können wir ja jetzt die nächsten Jahrzehnte dran forschen, oder?
Ja, ganz klar. Also das ist bei den anderen Missionen ins äußere Sonnensystem, so zu den Saturn- und Jupitermonden, ist es ja auch so, dass diese Daten und auch von den Apollo-Missionen, da wird ja immer noch ausgewertet, die Proben wow. liegen immer noch in den Lagern drin, zum Teil unausgepackt. Und Wahnsinn. Die werden, da ist für also ich möchte jetzt nicht übertreiben, also Jahrzehnte sicher und vielleicht sogar für manche Proben auch Jahrhunderte Arbeit dran. Ne? Das Krass. Sind irgendwelche Meteoriten, die seit ein paar hundert Jahren in den Museen liegen, werden ja auch ab und zu wieder angeschnitten oder beprobt. Ne?
Ja. Meinst du, also, es wird sich ändern, wenn jetzt, also KI wird ja immer so hochgelobt, dass das alles verändern wird? Meinst du, wir können da auch darauf hoffen, dass wir so Erkenntnisse aus Proben, die wir aus dem Weltraum mitbringen, einfach jetzt nicht in Jahrzehnten, sondern vielleicht in Jahren auswerten können oder vielleicht sogar in Minuten?
Also ich glaube schon, dass diese Entwicklung die Auswertung beschleunigen können, aber es gibt ja auch immer wieder neue Ideen von Menschen, nicht von Programmen, die neue Ansätze bringen und die neue Ideen bringen. Also ich glaube, klar, KI wird das beschleunigen, aber ich glaube nicht, also da wird auch, die KI kocht auch mit Wasser. Ich meine, wer jemals ChatGPT benutzt hat und sich die Texte genauer durchliest, findet dann auch oft Fehlerchen drin, nicht wahr?
Ja, das stimmt definitiv. Aber zurück zu unserem roten Planeten. Was genau machst du da? Also was erforschst du gerade? Du hast jetzt auch gerade ein Paper rausgebracht.
Ja, also in dem Paper, was ich mit Kollegen publiziert habe, geht es um Rohstoffe auf dem Mars, die zukünftigen bemannten Missionen helfen können. Also da geht es um Sauerstoff- und Wassergewinnung und auch speziell um Nahrungsmittelproduktion.
Auf dem
Das
Mars.
auf dem Mars, ja. Also dass man innerhalb
Okay.
von Gewächshäusern Nahrungsmittel produziert, weil man muss sich das ja vorstellen, wenn da jetzt eine Crew von Wissenschaftlern oder Astronauten, Technikern auf dem Mars landen sollte, da haben die ja erstmal mindestens ein halbes Jahr Weg hin und ein halbes Jahr zurück. Und wie lange will man die dort behalten, ne? Also will man die jetzt für ein Jahr dort lassen? Wäre ja eigentlich sinnvoll, ne? Weil die haben ja eine Mission zu erledigen und das
Ja.
geht ja nicht von jetzt auf nachher. Und da gibt es verschiedene Studien drüber. Wenn jetzt eine Crew von 6 Leuten dort landen würde, die würden innerhalb eines Jahres so und so viel Kilo Wasser brauchen und so viel Kilo Nahrung. Und das Interessante ist ja gerade beim Wasser, was ja auf dem Mars vorhanden ist, dass man das benutzen kann, um Treibstoff auch herzustellen. Ja, weil für den Rückflug muss man ja auch wieder den Mars-Orbit verlassen und man kann ja nicht alles mitnehmen. Das ist ja technisch, also möglich ist das schon, aber es ist ja ein großer technischer Aufwand und wird ja immer teurer, je mehr man mitnimmt. Ne? Jedes Kilo
Jetzt
Ballast.
voll, ja. Das ist ja auch gerade immer diese Argumentation, so dieses, wir müssen alles, was so Raketen, alles, was im Prinzip der Erdanziehung unserer Erde entkommen muss, das kostet halt tausende, Millionen pro Kilogramm extra Zusatzgepäck, also
Genau.
Gepäckrichtlinien von Flügen international ist da ein Dreck dagegen, würde ich
Ja, das
sagen.
ist klar, ja. Und dieser Forschungszweig, das nennt sich ISRU, das ist die Abkürzung ISRU, ISRU, und das steht für In Situ Resource Utilization. Das heißt, dass man die Ressourcen, die man dort hat, benutzt. Technologisch. Und da gibt es ganz viele, das ist ein großer Forschungszweig, also da gibt es ganz viele Veröffentlichungen darüber und ganz viele Ideen dazu, kleine Roboter irgendwo hinzuschicken. Jetzt erstmal auf den Mond, ne? Die Idee, weil der Mond so nah ist, kann man das besser kontrollieren. Und dass man zum Beispiel auf dem Mond den Regolith, also den Mondboden, benutzt, um daraus Wasserstoff herzustellen. Ja, den man dann wieder benutzt, eben also dass man spaltet, dass man Wasser hat und dass man dann Sauerstoff daraus gewinnt und Wasserstoff als Beispiel. Na.
Okay, das heißt, man testet das jetzt erstmal auf dem Mond, einfach weil es näher und praktischer wahrscheinlich ist, aber
Na, die
generell auch,
Tests, die, ja, Entschuldigung,
ja?
die Tests, die laufen, die laufen auch auf dem Mars, also auf dem Mars
Okay.
Rover Perseverance, der jetzt im Jezero-Crater auf dem Mars rumfährt. Da ist auch ein Experiment drin, das sogenannte MOXIE-Experiment. Und das kann man, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht wie eine Mikrowelle. Ja, das ist wie eine kleine Mikrowelle, die da eingebaut ist in den Rover und die zieht das CO2 an, weil der Mars hat ja eine CO2-Atmosphäre und spaltet das auf in Kohlenstoff und Sauerstoff. Und die Idee ist natürlich, damit dann Sauerstoff für Menschen, für Astronauten
Macht
herzustellen,
Sinn,
die dann
ja.
auf dem Mars landen. Und das ist eigentlich eine sehr robuste Technologie, ja, die relativ wenig technologischen Aufwand erfordert und schon mal den Sauerstoff machen würde. Ja, das ist also
Was schon
schon.
mal eine gute Voraussetzung erstmal wäre, ne? Wenn Leute da
Genau,
sein
ja.
möchten.
Atmen ist schon mal
Atmen wäre nicht
abgedeckt.
schlecht.
Genau.
Und wie, also generell, ich weiß nicht, ob du da schon was dazu sagen kannst, aber generell, was ist so die Tendenz? Wird es
Es
hinhauen? Wird es nicht
funktioniert.
hinhauen?
Das funktioniert.
Das geht, okay. Ja, mega.
Funktioniert, ja. Also das sind jetzt natürlich die ersten Tests und die wurden jetzt eben mitgeschickt. Das ist ja wie, man muss sich das ja auch vorstellen, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt verfolgst, aber dieser Mars Rover hat ja auch einen kleinen Hubschrauber dabei zum Beispiel.
Ja,
Und da haben
ja.
alle gesagt, mein Gott, das funktioniert niemals. Ja, also viele, nicht alle, aber viele haben gesagt, oh, das geht ein, zweimal und dann ist er kaputt. Und ich glaube, jetzt haben sie es eingestellt, aber der hat ja super Ergebnisse gebracht, ne? Und da gibt es ganz tolle Aufnahmen, die man sich im Internet angucken kann, wie man den Rover so von oben sieht, wie er da
Na
rumfährt
cool.
und diese kleine Drohne hat als Test die Erkundung zum Teil gemacht. Also das sind schon spannende Experimente, die
Witzig.
da laufen.
Ja, ich habe das mitbekommen, als er gelandet ist, so kurz danach war es ja dann auch irgendwann der Testlauf von diesem Helikopter und der, dass sie den dann rumgeschickt haben. Aber mal generell zurück zum Thema ISRU, auch mit dem Ressourcen dort verwenden auf dem Mars. Wenn
Genau.
es jetzt um, wenn, kurze Frage, wenn es jetzt um Farming und Landwirtschaft und sowas geht, jetzt habe ich so wirklich ein ganz einfaches Bild. Wir haben doch gar keine Erde auf dem Mars, oder?
Ja, das ist ja jetzt ein bisschen mit Farmen, das ist ja ein bisschen
Ja.
weit in der Zukunft. Also die Idee ist, und da laufen auch Experimente am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Idee ist, dass man ein kleines Gewächshaus dabei hat. Und dort.
Hey, ganz kurze Unterbrechung, bevor wir zurück zum Christoph gehen. Du weißt ja, dass ich hier keine nervige Werbung oder irgendwas schalte und dir auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich an dich habe, ist, dass du mir hilfst, diese Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und zu informieren. Und der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn wir diese Folge mit jemandem teilen und sie bewerten auf Spotify und Apple Podcast. Und damit tust du mir einen riesen Gefallen, aber eigentlich noch wichtiger ist, damit veränderst du vielleicht wirklich das Leben von jemandem. Ich bin dir super dankbar dafür und jetzt auch schon zurück zum Christoph.
Tomaten, Salat und andere Zusatznahrungsstoffe anbaut, um einmal einen Nährstoffeffekt zu haben, also dass die Leute Vitamine bekommen und verschiedene Spurennährstoffe. Und zum Zweiten ist ein wichtiger Aspekt der psychologische Aspekt, weil wenn Leute in einem Raumschiff eingesperrt sind oder auf Mars eingesperrt sind in einer Basis, ist das natürlich eine hohe psychologische Belastung. Und Pflanzen haben da einen sehr positiven Effekt auf die Psyche. Ja, das beruhigt die Leute. Und da gibt es auch Experimente, die laufen auf der ISS. Das ist alles ein bisschen, wie soll man das sagen? Das ist ein bisschen ein wird etwas stiefmütterlich behandelt, würde ich
Okay.
vielleicht so ausdrücken, weil das natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand ist, Pflanzen mitzunehmen in den Weltraum, also auf der ISS, diese kleine Anbaukammer. Die ist gerade mal, das ist eine Schuhkiste, bisschen größer, ja. Und da wird eben getestet. Da sind LED-Lampen drin und dann werden verschiedene Pflanzensorten
Spannend.
getestet. Und da hat sich eben schon ganz früh, das wurde schon sehr früh in den Skylab-Missionen in den 70ern getestet auch. Da ist ganz früh schon aufgefallen, dass sich die Leute immer da ein bisschen davor versammelt haben und den Pflanzen beim Wachsen zugeguckt haben, wenn sie Zeit hatten. Und
Cool.
das ist schon interessant, ne? Also, dass der Mensch anscheinend da so ein bisschen eine Verbindung zu hat. Und
Macht ja
das
Sinn, oder? So
macht
Verbindung nur
Sinn, natürlich.
zur Natur und Pflanzen, Wälder, Tiere und sowas. Das ist
Wir haben ja auch Zimmerpflanzen, ne?
ja,
Und
stimmt.
eben auf solchen Missionen bringt es sehr viel. Und da hat es eben auch einen Test gegeben und ein solches Gewächshaus wurde am DLR in Bremen gebaut. Und die haben das Ganze genommen und in die Antarktis an die Neumayer-Station gebracht, weil eben natürlich die Antarktis der beste Ort der außerirdischste Ort ist, den man finden kann auf der Erde. Ne? Mhm. Und da hat man das ausprobiert und hat innerhalb von, ich glaube, 8 Monaten über 250 Kilo Nahrungsmittel hergestellt. Also
wow.
Gurken, Tomaten und Salate. Und was man darüber hinaus festgestellt hat, war, dass natürlich alle Wissenschaftler auf der Station sich darum gerissen haben, endlich mal frischen Salat zu haben, weil die bekommen ja nur einmal oder zweimal im Jahr eine Lieferung und dann ist natürlich das frische, das Grünzeug ist ja schnell weg.
Ja.
Und übrig bleibt dann Dosennahrung und Kartoffeln und so weiter, ne?
Ja.
Und das hat natürlich den Leuten da auch sehr gefallen. So dass jetzt natürlich die Idee auch da ist, permanent ein Gewächshaus an die Station anzuschließen.
Kann ja. Ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, kennst du den Film Waterworld?
Ja, klar, man kennt ihn nicht.
Ja, genau. Und da geht's ja, da ist ja doch genau das Gleiche. Da hat er auch seine heilige Tomatenpflanze auf seinem Boot und kümmert sich immer um diese.
Das war deine Frage vorhin auch mit dem Marsboden. Das ist eine schwierige Sache. Also erstmal wird man das so machen wie die niederländischen Tomatenzüchter. Man wird das auf Aeroponik machen. Das heißt, die Wurzeln hängen da in der Luft und werden dann besprüht mit einer Nährlösung. Das heißt, die brauchen gar keinen.
Wie nennt man das? Urban Farming, irgendwie diese Hochregallager, wo die Pflanzen drin, die gar keine Erde mehr brauchen. Ist es das?
Das ist Hydroponik.
Okay. Ja.
Na, also das ist und die eine Stufe rauf ist dann Aeroponik, das ist dann nur noch Luft. Und ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, so mit in Steinwolle zum Beispiel die anzubauen oder in so Tonkügelchen. Ne? Das kennt man ja auch noch von aus den 70ern, 80ern diese Tonhydrokulturgeschichten. Yeah. Und da kommt man dann eben wieder zum Boden vom Mars, weil das Interessante am Mars ist ja, der ist ja ganz anders als der Mond. Und man hat ja auf dem Mars, der hat ja eine große Entwicklung durchgemacht. Man sieht ja auf dem Mars zum Beispiel Flusstäler und Bergketten und Vulkane. Das heißt, der war ja viel näher an der Erde dran als andere Planeten, die wir so kennen. Und in der Geschichte, in der Geschichte, die man erforscht hat vom Mars, war das so, dass er vermutlich früher sehr viel mehr Wasser hatte, was im Laufe seiner Zeit verdunstet ist. Also er hatte früher ein Magnetfeld, was er verloren hat, und dadurch ist wahrscheinlich auch im Laufe von Milliarden von Jahren das Wasser verloren gegangen, beziehungsweise auch vieles in den Untergrund gegangen. Aber in der Evolutionsgeschichte des Mars haben sich eben verschiedene Minerale gebildet. Und die waren in der frühen Zeit des Mars eher tonlastig, also dass viele Tone dabei waren durch das viele Wasser, was dort war. Und dann, als das ausgetrocknet ist und dieser Klimawandel auf dem Mars stattgefunden hat, haben sich plötzlich ganz viele Evaporite gebildet, also Sulfate und Salze. Und dann später wurde es immer trockener. Aber diese Sulfate und Salze, und das ist das Interessante an der Geschichte, die sind wasserhaltig. Und das ist wie der Gips auf der Erde. Ne? Da gibt es ja auch in der Erdgeschichte Formationen mit ganz viel Gips. Und Gips hat auch 2 Wassermoleküle. Und auf dem Mars ist es ganz ähnlich. Da gibt es auch viel Gips. Den sieht man jetzt spektroskopisch nicht so gut. Aber es gibt auch andere. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, und das haben wir eben in dieser einen Publikation jetzt mal ausprobiert und angetestet, da haben wir einfach ein paar Berge genommen, die es auf dem Mars gibt, von denen man weiß, die bestehen aus einem großen Anteil an wasserhaltigen Sulfaten. Und da haben wir uns genau angeguckt, welche Art von Sulfaten das ist und haben dann mal errechnet, wie viel Wasser da drin steckt. Und wenn man jetzt hingehen würde und dort landet und eben diese Rohstoff abbauen würde, und das geht recht einfach, weil eben diese Sulfate weich sind. Das heißt, man könnte einfach mit so einem Bohrer da reingehen und die nur leicht erwärmen und schon hätte man Wasser. Und als Abfallprodukt sozusagen von diesem Abbau hätte man auch noch Dünger
Perfekt.
für die Gewächshäuser, weil eben diese Sulfate, wie auf der Erde auch, als Düngesalze benutzt werden. Ne? Wird ja auch bei uns gerade in Deutschland ganz stark abgebaut, diese Düngesalze.
Ja, das ist ja
Und
eigentlich perfekt dann, oder? Also ich meine,
ja, klar.
man geht da hin und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Dünger plus, also erstmal trinkbares Wasser, ja. Also das dann
Ja,
einfach kann man trinken,
natürlich.
ja.
Einfach H2O dann, was rauskommt.
Okay.
Ja. Ja, das wäre natürlich perfekt. Und deswegen haben wir uns da zusammengesetzt und haben diese Rechnung mal gemacht, weil ist natürlich auch ein bisschen Spinnerei, immer wenn man sagt, so ja, auf dem Mars und da könnte man dies und jenes machen. Aber die Grundidee ist einfach, wenn man überlegt, man würde nicht Menschen hinschicken sofort, sondern schickt zum Beispiel zuerst in ein paar Jahrzehnten Roboter hin, die dort schon mal das Wasser herstellen und dort lagern in Form von Eis an der Oberfläche, wäre ja kein Problem. Dann könnten später daraus Treibstoff hergestellt werden für einen Rückflug, für einen eventuellen Rückflug, wenn Menschen kommen. Oder man könnte schon ein großes Deposit an Rohstoffen bereitstellen einfach, ne?
Ja, dass man nicht hinfliegt und dann erst alles machen muss, sondern quasi Roboter hinschickt, die dann schon mal übernehmen und Wasser, Dünger, alles bereitstellen,
Ja.
den Laden erstmal vorbereiten, bis dann jemand kommt und ihn zum Laufen bringt.
Genau. Bei Wasser ist natürlich auch super interessant, jetzt abgesehen davon, dass natürlich lebenswichtig ist, ist natürlich interessant, dass auch vor Strahlung schützen kann. Na, und wir haben ja auf dem Mars an der Oberfläche, haben wir ja eine hohe Strahlung. Und da könnte man das natürlich auch noch benutzen, um einfach eine Abschirmung.
Echt, Wasser kann vor Strahlung
Ja,
schützen? Echt,
ja.
also. Ah,
Deswegen
krass.
sind ja in einem
Stimmt, Brennstäbe
Atomkraftwerk
und so alle im
die
Wasserbecken,
Brennstäbe
ja.
im Wasser. Ja.
Macht Sinn,
Und das
ja.
ist ein super
Wieder was
Isolator
gelernt.
im Endeffekt, ja. Und das wäre dann die dritte Möglichkeit, das alles zu nutzen. Aber gut, das ist,
Aber.
also wir haben uns damit beschäftigt, zu gucken, welche Dünger kriegt man da raus,
Ja.
wie viel Wasser wäre das denn jetzt und ja, das und wo findet man das? Und das ist jetzt ein bisschen die Idee, dass man jetzt einfach mal guckt, in welchen Regionen findet man viele verschiedene Rohstoffe, die man gut benutzen kann und damit eine gute Landestelle hätte.
Ja,
Für Menschen.
weil generell das stelle ich mir halt auch super schwer vor, weil klar, wir reden immer über den Mars und Co., aber der Mars ist ja auch, also ich weiß nicht, im Vergleich zur Erde, wie groß ist der Mars im Vergleich zur Erde?
Ist halb so groß ungefähr.
Halb so groß.
Ja.
Okay, das heißt, wir haben die halbe Erde, wo wir theoretisch landen könnten. So,
Eigentlich
und
haben wir die
jetzt.
ganze Erde, weil bei der Erde ist ja lauter Wasser, ist ja das meiste Oberfläche ist ja
Ja,
Wasser.
stimmt.
Und wenn man
Ha.
jetzt nur die Landoberfläche nimmt, dann ist, glaube ich, der Mars genauso.
Ja, stimmt. Ja, noch verrückter. Dann haben wir
Ja.
im Prinzip die ganze Erdoberfläche, wo man, also die ganze Gesteinsoberfläche, wo man landen könnte, zur Auswahl. Und jetzt kommt irgendwer und sagt, ja, wo wäre denn am besten? Und solche Missionen wie du oder solche Paper, die helfen vermutlich in die Richtung auch einfach bessere Entscheidungen zu treffen. So, hey, in die Region brauchst du gar nicht gehen, weil da wirst du nichts finden, was du verwerten
Das ist die
kannst.
Idee, genau. Das ist ein bisschen die Idee, dass ich meine, man kann ja überall irgendetwas finden, aber die Idee dahinter ist ja, wo ist der beste Ort, um erstmal auch zu testen, weil das ist ja so, die Beobachtung, die man macht und wenn man rausfinden will, was liegen da für Gesteine, das geschieht ja alles aus dem Orbit. Ja, die wenigsten, es gibt zwar ein paar Länder hier und da, aber die sind ja sehr lokal. Und die landen auch noch immer an einfachen Stellen und nicht in schwierigen Stellen. Na, und wie auf der Erde auch, die interessanten Sachen findet man in schwierigen Gebieten, wo im Gebirge oder in einem Tal. Also diese Sachen, die wir jetzt untersucht haben, die liegen zum Beispiel die Region heißt Juvente Casma. Das Casma bedeutet großes Tal. Und da sind eben in so einem großen Tal, das 5 Kilometer tief und ein paar hundert Kilometer lang. Und da sind diese großen geschichteten Sulfatablagerungen zu finden. Und da würde heutzutage kein Roboter hingebracht werden, weil das einfach eine zu gefährliche Landestelle wäre, in so einem
Was heißt zu gefährlich? Also weil?
Ja, weil man weiß ja nicht, ob man genau trifft bei der Landung, dann die Funksignale kommen aus so einem Tal nicht so gut raus, dann hat man nur bestimmte Arbeitszeiten, weil die Sonne da natürlich auch irgendwann hinterm Plateau oben verschwindet. Ja. Und also man landet nicht gern in Tälern, Bergtälern.
Okay.
aber die Idee ist natürlich, einfach da erstmal zu untersuchen und dann weiter zu gucken. Und wie gesagt, wenn man Beobachtungen aus dem Orbit macht, dann ist es nicht so wie auf der Erde, wo man einen Stein dann in der Hand hat, sich den angucken kann, analysieren kann und dann ist sozusagen der Drops gelutscht. Aber wenn man das aus dem Orbit beobachtet, hat man eine Atmosphäre dazwischen, die Instrumente sind nicht mehr die jüngsten und da ist viel Interpretation dabei. Und da kann sich auch was ändern. Man ist sehr gut und man hat schon festgestellt, dass die Sachen, die man früher in diesem Jezero Crater, wo der Mars Rover rumfährt, dass diese Sachen, das hat gestimmt. Das war 99% war richtig. Ja, aber das 1% war halt nicht richtig. Und man weiß auch nicht, wenn man das jetzt aus dem Orbit so beobachtet, diese Oberfläche, ist es massiv? Besteht das alles aus diesen wasserhaltigen Sulfaten? Oder ist das nur ein Überzug da drauf? Das wäre der schlimmste Fall. Man kommt dahin, geht davon aus, dass man irgendwie ein paar Millionen Kubikmeter Wasser da hat und dann stellt man fest, ja, das ist nur auf der Oberfläche und man kann sich das runterkratzen und kriegt 100 Liter raus. Also das wäre der schlimmste anzunehmende Fall. Und das sind halt alles so Sachen, die man nicht weiß. Und da braucht man Folgemissionen, die sich das genau angucken, kleine Roboter, die da erstmal die ersten Proben nehmen. Und das analysieren. Und dann muss man Bohrungen machen, wie bei jedem Mining, was so auf der Erde gemacht, ne? Da werden Probebohrungen gemacht und so weiter. Und gibt's, das ist die Idee dahinter, ne? Dass man sagt, okay, wir haben da tolle Gegenden, hier und hier und hier. Was wäre jetzt für eine Erkundungsmission, die genau danach guckt, wie viel Wasser haben wir in dem Material drin und wie hart ist das? Können wir das überhaupt bearbeiten? Ist das nutzbar für Roboter? Ne?
Gibt es denn momentan irgendwelche Missionen, die hinfliegen, geplant sind, ausgearbeitet werden, in so ein bisschen trickigeres Gelände oder gehen wirklich alle auf Nummer sicher? Ich meine, ich kann es verstehen, dass man auf Nummer sicher geht, weil wenn man da irgendwie, was weiß ich, wie viel 100 Millionen an Equipment drauf schickt, dann will man auch sicher gehen, dass es da ankommt und nicht in irgendeine Schlucht verschwindet, aber...
Ja, also das werden immer leichte Gebiete gewählt. Also das ist ein schwieriger Prozess auch für die Agenturen, weil die Wissenschaftler wollen natürlich immer schwierige Gegenden haben, ja, wo die Aufschlussverhältnisse gut sind. Das heißt, da müssen viele Kanten und Ecken drin sein und viele Steine rumliegen. Und natürlich will da niemand landen, weil die Ingenieure sagen, wenn wir auf dem Stein drauffallen, dann ist die Mission vorbei. Und jetzt die Landung im Jezero Crater war schon was. Also die haben auch die einfachere Landestelle genommen, aber es war trotzdem also die ESA wäre dort nicht gelandet, sagen wir es mal so.
Okay.
Die braucht ein bisschen mehr Fläche.
Okay, verstehe. Ein bisschen mehr Spielraum, wo man landen kann.
Genau. Und die Amerikaner, die sind da halt schon sehr viel weiter. Ich weiß ja nicht, ob du die Landung gesehen hast mit diesem Aircrane, der da schwebte und dann den Rover an solchen langen Leinen runtergelassen hat. Das war ja Das war ja so,
nee.
das kann man sich alles auf YouTube angucken, wenn man die
Nice.
Marslandung sich mal anschauen möchte, die
Spannend.
MSL Landing oder sowas, und dann kommt man auch schon raus. Das ist echt faszinierend, sowas.
Du hast, Christoph, du hast gesagt, in unserem Vorgespräch, dass der Mars nicht immer rot ist. Warum? Was meinst du damit?
Ach
Wird er,
ja,
ändert er seine Farbe?
das ist die, was wir sehen, ist ja die oxidierte Oberfläche des Planeten. Und die ist rot, der ist staubbedeckt. Wir haben jedes Marsjahr haben wir ganz starke Staubstürme. Das liegt daran, dass es so kalt ist an den Polen vom Mars, dass dort CO2, kondensiert und als Trockeneis an der Oberfläche liegt. Und wenn dann im Sommer das auftaut, dann geht es ziemlich schnell und dadurch wird sehr viel Staub in die Atmosphäre geblasen oder gezogen und der verteilt sich über den ganzen Planeten. Und dadurch haben wir dann überall eine relativ gleichmäßige Staubverteilung. Und wenn man sich jetzt eben einen Meteoriteneinschlag, einen frischen Meteoriteneinschlag auf dem Mars anguckt oder da, wo die Rover gelandet sind und mit ihren Triebwerken diesen Staub weggeblasen haben, dann ist für mehrere Tage oder auch Wochen dieser Untergrund dunkel. Das sieht auf manchen Bildern schwarz aus, es ist aber wahrscheinlich ja so eine Basaltfarbe. Sehr viel Basalt auf dem Mars unterwegs und sehr, sehr mafische Gesteine generell und die sind immer dunkel. Und
krass.
Ja,
das heißt, eigentlich ist der Mars nicht rot, sondern einfach nur staubig.
Genau. Er ist bedeckt mit einer Staubschicht.
Müssen wir ordentlich abgestaubt werden, wenn wir
ja.
ein paar Putzmissionen hinschicken.
Ja. Und dann gibt es natürlich eben auch andere Gesteine, die eben wie jetzt die Sulfate, die sind sehr hell, die sind weißlich, wie Gips eben, ne? Ist ja auch weißlich. Und dann gibt es auch sehr viele Tone auf dem Mars, die dann eben auch so eher ins Bräunliche gehen wahrscheinlich.
Ja, ist denn eigentlich, weil ich meine, der Mars ist ja immer wieder in Gesprächsthemen, ne? Gerade jetzt mit Elon Musk und SpaceX und erste Menschen auf den Mars und Co. Und es werden ja sicherlich auch viele Mars-Missionen geplant, aber ich weiß aus dem Interview mit dem Fabian, das ich hatte, dass jetzt Mars nicht unbedingt an Nummer 1 steht für zukünftige Missionen, Rover und Co. Ist das so?
Ja, das ist richtig und das ist natürlich ganz traurig für uns, weil die Agenturen natürlich ein Interesse haben, weiterhin gefördert zu werden und sie brauchen ja Forschungsergebnisse. Und das ist der Mars, da war jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr viele Missionen und jetzt möchte man eben auch seinen Blick weiter rausrichten. Und da sind eben besonders die Eismonde interessant, also im Jupiter- und im Saturn-System. Weil auf diesen Eismonden hat man in vergangenen Missionen festgestellt, dass darunter vermutlich ein Ozean aus flüssigem Wasser liegt. Und damit wäre natürlich die Möglichkeit, dort mikrobielles Leben zu finden, auch da. Ne? Weil wenn man eben diese Monde, die sind sehr starken gravitativen Kräften, gesetzt und dadurch, man nimmt an, dass es dort auch Hydrothermalsysteme gibt. Und in einer Mission, die hieß Cassini, hat man im Saturnsystem am Enceladus, das ist einer dieser Eismonde, hat man, das hat der Fabian sicher alles schon erzählt.
Da forscht er ja auch dran.
Geschichte, genau. Und da hat man eben solche Kryovulkane, also Eisvulkane, beproben können, also beziehungsweise die Auswürfe von denen. Und da ist dieses kleine Raumschiff ziemlich niedrig drüber hinweggeflogen über den Enceladus und konnte mit einem Instrument Eispartikel messen. Und da sind natürlich andere viel, viel bewanderter als ich. Könnte es sein, dass man innerhalb solcher Eispartikel verschiedene Elemente darstellt. Und man hat, soweit mir bekannt ist, schon alle Elemente gefunden, die zur Entwicklung von Leben notwendig wären. Also
Ja.
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor, Stickstoff und ich glaube, das war's.
Ja, das hat der Fabian eben auch gemeint. Das ist so, das war so verrückt, so Kryovulkane. Das klingt ja erstmal nach Science Fiction hoch 100. Irgend so ein Eiswulkan, der Eis in die Atmosphäre
Das
hinaus
ist nicht ganz einfach.
katapultiert.
Es klingt verrückter, als es ist. Also man darf sich nicht einen Vulkan vorstellen mit so einem Hügel oder
Ja,
so, sondern es ist
hat er dann
einfach
auch
ein Riss.
gemeint.
Ne? Das ist einfach ein Riss in der Eiskruste, durch den was raus diffundiert. Und ich meine, der hat ja keine Atmosphäre, dieser Eismond, und es wird einfach sozusagen rausgesaugt in den Weltraum. Ne?
Ja,
Und
es wird nicht aufgehalten. Niemand hält es auf.
genau.
Ja, ist es denn, wenn wir aber zurück zum Mars? Wenn wir jetzt eher den Fokus auf Eisplaneten und Co. legen, aber gerade so private Unternehmen wie SpaceX eben sagen, hey, nee, wir wollen da schon bis 20, was auch immer, 30, 40 Leute da hinschicken und eine Marsbasis dort aufbauen. Meinst du, das kommt wieder zurück, so ein bisschen das Interesse für den Mars? Oder was ist allgemein so die wissenschaftliche Meinung? Soll man das als Raumweiterflugstation nutzen? Soll man da die
Also,
Menschheit hinauswandern, wenn wir irgendwann mal hier den Planeten komplett zugrunde
ich glaube,
gerichtet
das
haben?
ist ja, dann wirklich Science Fiction und ich glaube auch, dass die Sachen hier mit SpaceX und so weiter, das ist ja auch irgendwie klingt es noch sehr wie Science Fiction. Aber ich glaube generell wissenschaftlich werden halt verschiedene Dinge diskutiert, aber da geht es ja um für meinen Fall jetzt eben um die Gesteine, die da rumliegen. Ja, das und die Entwicklung des Planeten und sehen wir das richtig, wie sich der entwickelt haben könnte und so weiter. Ob da jetzt wirklich Menschen, also ich würde nicht hinfliegen. Ich bleibe lieber auf der
Ehrliche
Erde.
Meinung.
Wenn jemand das machen will, ich meine, man wird sicher Abenteurer finden. Es gab ja mal vor ein paar Jahren von diesem Holländer, so, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, der hat Freiwillige gesucht, um hinzufliegen.
Kann
Und da
sein,
haben
ja.
sich viele Menschen beworben. Also, das fand ich auch verrückt, wie die Leute, naja,
Mitziehen, ja?
weg wollen, ja, irgendwie von der Erde. Also ich stelle mir
Weg
das,
wollen oder hin wollen, je nachdem, was die Motivation ist wahrscheinlich.
ein bisschen haarig vor, auf dem Mars leben zu müssen, ehrlich gesagt.
Ja, andererseits, ich meine, das Pioniere gab es immer in der Geschichte der Menschheit, ne? Leute, die gesagt haben, du, ich segel jetzt einfach mal übers Meer und schau mal, wo ich rauskomme. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwo Land gibt, ne?
Ja,
Und
das
ich
stimmt
schätze mal,
natürlich.
das sind halt jetzt die neuen Grenzen, die die Menschheit austesten muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da so viele gibt, die sagen, ah, scheißegal, ich flieg da hin und ja, One-Way-Ticket, egal. Ich will da hin, ich will das sehen, ich will da Teil davon sein, ich will die Menschheit in eine neue Ära oder so bringen. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da
Ich kann mir
viele
das auch
gibt.
vorstellen, aber ich weiß nicht, ob diese Personen die richtigen werden, um sie dorthin
Ja,
zu
das steht auf einem anderen Blatt Papier, würde ich sagen, ob die dann immer geeignet sind, da auch
Ja, ob das
hinzufliegen
gut
und da
geht,
was
das
Produktives zu
Experiment da.
machen. Ja, aber generell,
Aber wissenschaftlich.
weil du jetzt auch die Geschichte vom Mars angesprochen hattest, was ist denn unsere Theorie vom Mars und was findest du vielleicht raus, was so ein bisschen überraschend ist, was wir vielleicht nicht wussten oder gar nicht stimmt, was wir so über den Mars denken?
Ich glaube, das muss man ein bisschen anders, anders beschreiben. Also es geht nicht darum, irgendwas rauszufinden, was nicht stimmt oder so, sondern es geht darum, generell diese Riesenfläche zu erforschen. Na, wir haben ja erst seit kurzer Zeit hochauflösendes Bildmaterial von der Oberfläche. Und natürlich sehen Sachen jetzt mit, sagen wir mal, 50 Metern pro Pixel Auflösung anders aus als mit 50 Zentimetern pro Pixel. Ja, und da findet man natürlich ganz andere Sachen als vor ein paar, wann waren das? Das ist jetzt auch bald 15 Jahre her, als die Amerikaner die High-Rise-Kamera hochgeschossen haben. Und die kann eben 20 bis 30 Zentimeter pro Pixel auflösen. Das hat halt sehr viel gebracht, weil man da feine Strukturen sehen konnte und die man vorher eben nicht kannte. Und so wurden aus manchen Interpretationen haben sich da einfach verändert, ne? Man konnte man jetzt viel besser irgendwelche Ablagerungen erkennen oder gibt es zum Beispiel einen Einschlagskrater, der hat so einen Ring am Kraterrand und der wird der Bathtub Ring genannt, weil dieser Krater mal mit Wasser gefüllt war tatsächlich und man das dann erst eben sehen konnte. Man hat es schon vermutet, man hat auch spektral gesehen, dass da was sein muss und so, aber richtig gesehen hat man das dann eben erst mit diesen hochauflösenden Bildern. Und das ist dann natürlich was, was nicht nur die Wissenschaftler fasziniert, sondern eben auch die Öffentlichkeit. Und die bezahlt uns ja schließlich. Ja, wir sind ja hier vom Steuerzahler bezahlt
Gern
und
geschehen.
der muss
Gern
ja auch
geschehen, Christoph.
bekommen. Der muss ja auch diese Bilder bekommen. Na,
Ja.
also ich finde es ja vor allem, was in Amerika gemacht wird von Google, Google Maps zum Beispiel. Es gibt so tolle, Internetseiten, wo man sich diese ganzen Daten auch angucken
Voll.
kann
Auch
mit einer
die du mir
niedrigen.
empfohlen hast, von eurer, von
Das
der
ist von
FU
uns, von
Berlin.
der Uni.
Ja,
Genau,
also das
das
ist
ist
ja
von der
so, also ich kann nur jedem Hörer empfehlen, wenn ihr den Podcast hört, macht euch diese Seite nebenher auf. Ich verlinke sie unten in den Show Notes. Klickt da drauf und klickt euch einfach durch die Bilder durch. Das ist der Mars von wirklich ganz anderen Perspektive, als jener wahrscheinlich jemals gesehen habe. Das ist so interessant, auch wie also wie weit man da auch reinzoomen kann und aber auch rauszoomen kann wieder und dann wieder in seiner vollen, es ist Wahnsinn.
Ja, also und das ist eben auch was uns hier sozusagen am Ball hält, ne? Weil es eben immer wieder was Neues zu sehen gibt. Klar ist man irgendwann auch ein bisschen, oh, schon wieder, das ist schon wieder über die gleiche Gegend geflogen, ja, wieder so ein ähnliches Bild. Aber wenn man genauer hinguckt, verändert sich da auch was. Also manchmal hat man eben da war der Staubsturm, wird weg, zieht über eine Gegend hinweg und legt dann was frei. Oder Dünen, die sich bewegen. Oder diese Dust Devils, die ja auf dem Mars überall zu finden sind.
Dust Devils.
Ja, also Dust Devil, das ist sowas wie eine Windhose, so ein Mini-Tornado. Und die findet man auf dem Mars ganz häufig. Und die hinterlassen dunkle Spuren. Ja, da wären wir wieder, weil die denn eben den Staub aufwirbeln. Und diese Mars Rover haben die zum Beispiel auch vom Boden aus gefilmt. Aber man sieht sie eben auch aus dem Orbit, dass die zu bestimmten Jahreszeiten überall lang ziehen und dann so ein Muster auf der Oberfläche hinterlassen. Also es ist schon ein aktiver Planet, auf dem Elemente wirken, ne? Und das ist halt das Spannende irgendwie, weil es so
Ja, kann ich
anders
mir gut vorstellen. Also, ach, ich finde es einfach generell immer interessant, so andere Planeten irgendwie. Das ist so, auch wenn das jetzt mittlerweile in Anführungsstrichen normal ist, dass wir da Gerätschaft irgendwie hinschicken können, ist es für mich trotzdem immer noch so Science Fiction, dass irgendwie auf einem anderen Planeten irgendwas von uns rumfährt, was eine Kamera hat, Bilder schickt oder drüber fliegt. Und uns da so Daten zurückspielt oder auch Material zurück, dass wir da überhaupt sein können, ist so, ja, mindblowing einfach.
Ja. Und ja, wenn man sich dann auch überlegt, es ist ja nach wie vor geplant, dass wieder Menschen zum Mond geschickt werden, ne? Und das, ja, also das wird ja auch wieder mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, das ist ja nicht mehr so wie früher zu den Apollo-Missionen, mal kurz hin und dann möglichst schnell wieder weg, sondern die Pläne, die gehen da ja schon weiter, ne? Also man möchte schon für längere Zeit dort bleiben und eben den Mond, das hattest du vorhin kurz erwähnt, nur für den Mars. Aber den Mond als Sprungbrett zu benutzen, um dann zum Mars zu fliegen, das ist so ein bisschen die Idee.
Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Das würde natürlich schon Sinn machen, weil man vom Mond braucht man weniger Treibstoff, um zum Mars zu kommen, also direkt von der Erde aus. Aber ich denke, der Mond ist eben nah an der Erde dran. Funksignale gehen schnell durch. Und man könnte dort schon einige Sachen testen, die dann auf dem Mars zur Anwendung kommen würden, gerade was eben Lebenserhaltungssysteme betrifft und auch Gewächshäuser.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Bietet denn der Mond irgendwas, wie ähnlich wie jetzt der Mars, sowas Cooles, dass man sagt, hey, da kann man wirklich auch Dünger und Wasser irgendwie herstellen, dass man sagt, da kann man wirklich was an Vorräten auch produzieren und dann hinschicken?
Ja, also es gibt schon einige Sachen, die gemacht werden können. Das ist nur um ein Vielfaches aufwendiger als auf dem Mars. Weil, wie gesagt, der Mars, der hat eine bewegte Geschichte, ja. Da haben sich viele, das ist nicht einfach nur ein Basaltball sozusagen, ein bisschen wie der Mond, ja. Sondern da wurden Gesteine aufgearbeitet, Sedimente wurden gebildet, chemische und physikalische Prozesse haben gewirkt und das ist ja auf dem Mond ganz anders. Ja, da war kein Wasser, also kein flüssiges Wasser, was dort irgendwo lang geflossen ist, sondern man hat einfach nur ein ständiges Bombardement, keine Atmosphäre und schön eine Anreicherung von Materialien, ja, aber nur durch den Sonnenwind und durch kosmische Strahlung zum Beispiel, ne? Oder durch Einschlagsereignisse, dass dadurch Eisen zum Beispiel angereichert wurde. Ja, aber das ist was ganz anderes. Also der Mond ist wirklich was ganz anderes geologisch gesehen als der Mars. Der Mars ist schon viel näher an der Erde dran und spannender für einen Geologen, finde ich persönlich. Andere werden jetzt schreien und sagen, nein, der Mond ist die Nummer eins. Aber das kommt halt drauf an, worauf man sich so spezialisiert,
Ja,
ne?
und wen man fragt am Ende,
Und
ist klar.
wen man am Ende fragt, genau.
Ja. Christoph Groß, meine Damen und Herren. Christoph, mega cool, dass du heute da warst. Die Dreiviertelstunde ging ja rum wie im Fluge. Sag den Leuten nochmal, wo können sie dich und deine Arbeit finden, wenn sie mehr drüber erfahren wollen? Und ja.
Ja, wenn man mehr darüber erfahren will, über das, was wir so machen, kann man auf die Webseite fu-berlin.de/planets.
Jawohl.
Da
Oder
kann
auch in den Shownotes einfach draufklicken. Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns über den Mars und die Missionen und Gesteinsformationen und Dünger und Wasser aufgeklärt hast. Hat richtig Spaß gemacht.
man. Ich danke dir.
Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Ihr wisst Bescheid. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Ihr wisst ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt und ich will ihn auf jeden Fall frei von Werbung und Co. halten, aber er frisst viel Zeit und viel Geld. Wenn ihr den Podcast also auch werbefrei halten wollt und weiterhin gute, regelmäßige Inhalte und Gäste haben wollt, dann unterstützt ihn liebend gerne. Dafür könnt ihr einfach auf Patreon gehen und ein paar Karma-Punkte sammeln. Ihr findet den Link zu Patreon in jeder Shownote, in der Instagram-Page von Inspirin Anders, überall in den Posts. Also geht rein, sammelt Karma-Punkte und seid Teil und werdet Teil des Podcasts. Vielen lieben Dank, seid lieb zueinander und bleibt sauber.